25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berblinger.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer eigenen Podcast-Reihe 25 Jahre Radio Free FM. Und mein Name ist Dominik und ich hocke natürlich nicht alleine da, denn alleine podcasten ist sehr, sehr langweilig. Also schnappe ich mir jemanden, der jetzt einfach auch schon die Hälfte der Sendezeit von Radio Free FM mit am Start ist und quasi auch schon den kompletten Sendealltag miterlebt hat und wahrscheinlich sogar auch schon den kompletten Sendealltag moderiert hat. Genau. Und deshalb, hallihallo und herzlich willkommen, Michael.
Hallo Dominik, grüß dich. Schön.
Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Du bist ja auch so ein richtiges Haudegen bei uns on air, denn ich glaube, allein Sendungen jetzt zurzeit betreust du 4?
Das sind relativ viele. Ja, also meine Hauptsendung ist natürlich die Wissensstrahlung nach wie vor. Alle 14 Tage, dann bin ich ziemlich oft in der Plattform da, so im Schnitt 3 bis 4 Mal im Monat. Alle 14 Tage gibt es von mir den Alles am Stück, alles Montagabend zu hören, das ist meistens vorproduziert. Und ziemlich oft, auch noch im Lokaltermin, bin ich am Sonntagvormittag da, das ist alle 4 Wochen. Und ja, das ist schon relativ häufig, würde ich sagen. Also man kann mich relativ oft hören und gerade am Sonntag, wer zum Beispiel Lokaltermin, Plattform und Wissensstrahlung oder Wissensstrahlung Klassik hört, der hat mich dann oftmals einige Stunden am Stück. Also insofern, ich glaube, ich bin schon relativ präsent auf dem Radio, immer so nachgedacht. Darüber hinaus habe ich auch schon die eine oder andere Vertretung gemacht. Ich habe mal schon für unseren Relevanzen Olli dann mal die Sendung vertreten. Ich habe in früheren Zeiten mal für den Jochen Ruckgaber sein Awaken vertreten. Und ja, also schon einiges hier auch moderiert gemacht und diverse Specials. Auch wir zusammen haben ja schon mal vor Unter Eselsberg die Rock for Africa oder wie hieß es?
Metal for Africa
moderiert. Ja, es kommt schon über die Jahre, die ich da bin, einiges zusammen. Das ist schon richtig.
Kommst du eigentlich aus Ulm? Du hast ja quasi gar keinen Dialekt.
Ja, ich bin gebürtiger, echter Ulmer Spatz. Weil du das fragst, ist es so, meine Mutter, die kommt aus deiner Heimat, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, die kommt aus Gegend an der Brenz, aber mein Vater ist kam gebürtig aus Schlesien, ist in seiner Jugendzeit aber 16 Mal mit seinen Eltern umgezogen und insofern hat er sehr, sehr viel von der Welt oder eigentlich von Deutschland, Welt jetzt nicht, gesehen und hat deshalb eine sehr neutrale, eben hochdeutsche Sprache immer gehabt. Und von daher haben meine Eltern immer zu Hause Hochdeutsch gesprochen, auch übrigens so mein Freundeskreis, da sprechen auch alle Kinder oder sprachen alle Kinder Hochdeutsch. Bis auf, dass die Geschwister meiner Mutter, wenn ich in der dortigen Gegner Umgebung mal zu Besuch war, bin ich mit Schwäbisch relativ wenig in Berührung gekommen. Auch, wie gesagt, in Ulm, wenn ich in der Schule war, eigentlich eher weniger. Das war also nicht so präsent. Und die Kinder, die tatsächlich Schwäbisch gesprochen haben, wurden dazu verdammt von den Lehrern, dass sie auch Hochdeutsch sprechen sollen. Und insofern spreche ich eigentlich Hochdeutsch. Man sagt mir zwar nach, dass bestimmte Aussprachen von Wörtern auch ein bisschen einen schwäbischen Einschlag hin und wieder haben, aber eigentlich ist es, ich spreche zumindest kein Dialekt, ich kann es auch nicht. Und wenn er extrem ist, wie so aus mancher fernen Ortschaft, dann verstehe ich es auch nicht. Also insofern, zu Schwäbisch darf man bei mir nicht sprechen, sonst habe ich ein Verständnisproblem. Also, und das als echter Ulmer.
Ja, ich weiß aber, also wenn wir schon auf meine Heimatstadt Gingen zum Sprechen kommen, bei uns, gerade auch in den Abschlussklassen, so kurz vorm Abi hin, da wurde ein Bauernschwäbisch hingelegt. Da habe ich auch selber, ich merke es auch manchmal noch, wenn ich bei Oma bin, für längere Zeit, dass sie dann schon auch ein bisschen auffangen. Ja. Aber da kommen wir auch nicht mehr Bremse.
Das einzige Mal, dass ich Schwäbisch sprechen muss, ist, wenn ich Peters Ellisch am Stuck oder Alice am Stück aussprechen muss. Das sage ich meistens immer noch, oder eben alles am Stück. Weil bei mir klingt es komisch und der Peter hat ja damals die Sendung erfunden und sie halt Alice am Stück, weil er Schwäbisch sprechen kann, genannt. Und jetzt, wenn ich die dann kündigen muss, muss ich mich halt immer mühen, das einigermaßen richtig zu stellen. Oder natürlich habe ich auch schon überlegt, ändern wir das mal um, dass die Sendung halt alles am Stück heißt. Dann wiederum hat es ein bisschen was von der Originalität natürlich verloren und auch wieder, was sie der Peter erfunden hat, ist natürlich auch ein bisschen doof. Insofern haben wir das oder habe ich es beibehalten, aber es ist tatsächlich so, das ist das einzige Mal, dass ich gezwungen quasi bin, auch irgendwo mich dem Schwäbisch irgendwie zu bemühen. Aber sonst nein, eigentlich nicht. Kann ich es auch nicht. Und ja, ist das so.
Aber ist ja natürlich auch ein sehr großer Vorteil, wenn man dann jetzt eben gerade ja auch in die Medienbranche geht oder sich eben ehrenamtlich in der Medienbranche betätigt, denn das finde ich immer bei dir so interessant, auch wenn man die Plattformen oder deine Sendungen so hört, man hat immer das Gefühl, da hockt jemand, der eventuell auch mal ein Coaching hinter sich hat oder vielleicht sogar auch aus dieser Szenerie kommt, aber du hast ja, ich denke mal, vor FreeFM mit Radio so gut wie fast gar keine Erfahrung gehabt.
Nö, ich habe nur aktiv selber passiv Radio gehört, nie Radio gemacht. Insofern, ich habe vielleicht Verschiedenes so verinnerlicht, was man immer so hört. Es gab beim SWR gute Moderatoren auch, die gut gesprochen haben. Vielleicht habe ich das ein oder andere auch da mal ein bisschen so aufgeschnappt. Aber ich muss sagen, das Reden, das Ausdrücken oder auch einfach so die gewisse Sprachbefähigung habe ich sicherlich von meinem Vater gelernt, der exzellent Vorträge halten konnte, eine sehr eloquente und einfach wissensbasierte Art irgendwo auch des Sprechens hatte. Und also das habe ich bestimmt da ein bisschen geerbt, sage ich mal.
Ja, wie bist du dann eigentlich zu FreeFM gekommen?
Ja, den Peter Forschung haben wir schon angesprochen. Es war ungefähr Ende 2007, als mich der Peter Forschung mal auf dem Weg, ich erinnere mich noch, das war zur Firma, der Weg rein, kam er mit dem Fahrrad zu nehmen mich und gesagt, ja du, weißt, wir machen jetzt Radio, der Rudi und ich. Ja, wie, ihr macht jetzt Radio, erklär mal. Naja. Also er war bei Radio FreeFM so um das Jahr Mitte 2017 auf einem Tag der offenen Tür, kam mit irgendjemand, ich weiß nicht, wer es war damals, ins Gespräch und der Peter war ja sehr technikaffin, auf vielen Gebieten, vor allem aber der Astronomie, sehr aktiv und irgendwie haben sie sich unterhalten, ich weiß also wie gesagt, wer vom Radio es war nicht und dann hieß es, ah, wir hätten gerne eine Sendung, die sich ein bisschen mit Know-how, mit Wissensthemen befasst, das ist eine Lücke bei uns. Und dann, wie gesagt, der Peter war ja in der astronomischen Arbeitsgruppe, das heißt ein Kreis, wo viele kompetente, wissensinteressierte Menschen sind und hat dann dort, er war damals, glaube ich, Vorstand und der Rudi Bethke, der Stellvertretende, mit dem Rudi erst gesprochen und dann haben die beiden sich interessiert und sind dann wohl mal ins Radio gegangen und haben die daran Geschmack gefunden. Und dann gab es noch einen dritten Kollegen, Chris Kavanian hieß er, glaube ich. Ich habe den persönlich nie kennengelernt. Der hatte dann auch irgendwie schon vom Radio oder wurde angesprochen, könnt ihr nicht? Und dann haben die 30 getroffen. Und am 27. September 2017 die erste Wissensstrahlung produziert. Wenn man die heute anhört, relativ, sagen wir mal, noch ja, nicht geschliffen, also ein bisschen mühselig, abgelesen, nicht rund, nicht durchgängig echt effektiv, wie halt eine flotte, gut moderierte Radiosendung sein soll. Aber es war ein Anfang da. Und die haben das ein paar Mal gemacht. Und der Zeitraum, wie gesagt, den ich jetzt beschrieben habe, muss um Ende 2017 gewesen sein, kurz vor Weihnachten. Und also da hat der Peter mir das genau erklärt. Ich hatte nicht gehört, dass die damals schon im Oktober und im November 4-5 Mal auf dem Sender und auf dem Äther waren.
2007 oder 2017?
7. Ach, 7. Okay. Habe ich 17 gesagt?
Du hast 17 gesagt.
Nein, 7, also 2007, genau. Da manchmal kommt man durcheinander mit den Jahrzehnten, die verfliegen so. 2007. Also, auf jeden Fall hat er mir das gesagt. Ich habe mir das dann mal angehört oder ich bin nicht ganz sicher, habe ich erst angehört oder bin ich sofort mitgegangen. Auf jeden Fall hieß es, ja, komm schalt mal, guckst du das mal an. Das habe ich dann auch gemacht und zwar in der ersten Sendung des Jahres 2008 bin ich dann mitgegangen. Da ging es, glaube ich, was war denn das, um Astronomie oder irgendwas? Klang interessant. Und in der zweiten Sendung hieß es dann, ja, möchtest du wieder kommen? Ja, und das wollte ich sehr gerne. Und dann hat man da eine Diskussion, da ging es um irgendwas, Überwachung und Computersicherheit. Und dann wurde ich so in die Diskussion mit eingebunden. Da war es schon auf der einen Seite eine Moderation, das noch nicht, aber einfach Wissens, einfach Austausch, lockeres Gespräch. Und das hat mir Spaß gemacht. Und dann bei der nächsten Sendung war ich schon dabei. Und dann habe ich natürlich parallel die Workshops alle gemacht. Es war also alles im ersten Quartal 2007, erinnere mich noch. Dann war ich fertig mit den Workshops. Der letzte Workshop war quasi der, als wir dieses neue digitale Mischpult, das war im Mai 2008 war das dann, bekommen haben. Hat auch Frank dann die Einweisung gemacht. Da gibt es auch Fotos im Tag. Das war quasi mein letzter Infotechnik-Workshop, den er damals gegeben hat. Das heißt, mit diesem Tag war ich dann fertig und hatte dann auch die Sendeerlaubnis. Und bis dahin hatte ich dann schon mit den anderen Sendungen halt mitgemacht. Es waren dabei der Peter Forschung, es war dabei der Rudi Bethke, es war dabei der Jochen Ruckgaber, der heute noch aktiv ist in der Übermorgenwelt. Und meine Wenigkeit, dann waren es eben wir als Quartett, ich habe dann gesagt, die Fantastischen Vier, die wissensbasierten Vier. Und dann auf jeden Fall haben wir ab da Sendung gemacht. Und die erste Sendung, die ich allein gemacht habe, war dann, ja, war aus irgendwelchen Gründen keiner von den anderen da. Es muss ungefähr im Juni 2008 gewesen sein. Da habe ich mir noch, weil ich mir auch noch unsicher war, ob ich das allein hinkriege, dann einige Blöcke einfach vorproduziert und die überwiegend dann halt vom Computer abgespielt. Aber ab da war ich dann, sagen wir, auch in der Lage, sagen wir, allein zu moderieren. Da war ich dann sehr schnell ins kalte Wasser geschmissen worden. Und dann haben ja lange Jahre, na 2-3 Jahre wird es gewesen sein, obwohl der Rudi ist relativ früh abgesprungen, Jochen, der überwiegend anfänglich die Musik moderiert hat, und Peter dann die Sendung gemacht. Und im Prinzip, ich kann es nicht mehr genau datieren, mit dem zustande kommende Übermorgenwelt, es wird auch 5-6 Jahre oder so sein, oder gar noch länger, da müssen wir den Jochen fragen, ist der Jochen dann zur Übermorgenwelt gewechselt und hat dann nur noch ganz kurz parallel die Wissensstrahlung gemacht. Und der Peter hat dann noch mit mir zusammen bis ins Jahr 2018, also sind wir schon 18, nicht 18, ich glaube es ist Oktober, oder war es 17 oder 18? Ich glaube, 17 muss es gewesen sein. Genau, 10 Jahre, jetzt habe ich es. Bis Oktober 2017, weil er gesagt hat, 10 Jahre ist ein guter Zeitpunkt, aufzuhören nach 10 Jahren, das anders zu machen. Bis 2017 hat er moderiert, wobei ich in den letzten Jahren überwiegend dann auch schon eigentlich die Sendung moderiert habe. Das heißt, war so, von 10 Sendungen habe ich meistens 7-8 gemacht, eher noch 2-3. Also er hat schon ein bisschen reduziert, er hat ja zwischendrin auch mal ganz aufgehört gehabt. Und sagen wir so, ab diesem Zeitpunkt, wo er ganz aufgehört hat, das war so ungefähr vor 5 Jahren, so kurz vorm Jubiläum, wo man eine Pause eingelegt hat, da war ich schon eigentlich derjenige, der dann quasi die ganze Organisation und eigentlich die Hauptverantwortung der Sendung hatte. Wir haben dann trotzdem noch als Team funktioniert. Naja, und dann mit dem Ende Oktober, also 2017, ab da war ich dann soweit allein auf weitem Flur. Und dann hat es sich ergeben, du weißt, dass wir Ende 2018 Jenny dazu bekommen haben. Jenny, die ja angefangen hat, so September, Oktober 2018 und dann auch interessiert waren, habe ich sie mit reingenommen und ab dann war sie auch sehr oft da. Aber wenn wir jetzt Corona-bedingt in den letzten Wochen sie relativ wenig mit auf dem Sender hatten, aber Jenny gehört weiter ganz fest zur Redaktion. Und sonst der ein oder andere so als Assistant war mal irgendwo mit dabei und hat mal eine Zeit lang mitgemacht, zum Beispiel der Marcel Albig, der mal hier eine Weile lang dabei war, war immer mal an meiner Seite vor 5-6 Jahren. Der hat auch mal eine Zeit lang den Salzstreuer dann moderiert, bevor er jetzt irgendwie, ich glaube, nach Augsburg weggegangen ist. Also es gab ein paar Leute, die immer mal noch ein bisschen mitgeschwommen sind, mitgemacht haben. Sag mal so vom Background mit, von der Recherche oder Leute auch vielleicht irgendwie Kontakte herstellen über Plattformen, kriege ich von Christoph jetzt das ein oder andere Input. Oder auch die Frau Schmitz, die jetzt bei der Plattform vor mittlerweile dann 3 Wochen, also das war dann Ende Mai, das war die 31. Mai, die Sendung, das war ein Connect, die über den Christoph, das ist zum ersten Mal, das hat sich der Christoph quasi über die Wissensstrahlung akquiriert oder gefunden hat. Also jedenfalls, er unterstützt mich in dem Sinne auch ein bisschen und aber ansonsten ist das halt so der Zustand, dass die Wissensstrahlung halt im Wesentlichen Hauptthemengebiet oder Hauptzeitfaktor ausmacht. Ja.
Ach, heißt, du bist außer durch klassische Mund-zu-Mund-Propaganda eigentlich hier erstmal auf uns aufmerksam
ganz
geworden?
Ganz genau. Ich habe den Sender schon früher mal ganz, ganz früh an den Anfangstagen gehört. Ich habe auch noch heute so einen uralt Flyer, so einen kleinen DIN A5 Flyer zu Hause liegen. Der ist aus dem Jahr 95 oder sowas. Ich war bis selber mal im Jahre 1996, 97 wird es gewesen sein, gerade mit den Kollegen der Astronomischen Arbeitsgruppe, auch mal zum Interview in der Plattform. Das war noch in der Söflinger Straße. Wobei man dazu sagen muss, ich war selber jetzt nie groß in Astronomie tätig, aber, und da kommt auch der Connect zum Peter, ich war in der Arbeitsgruppe immer mit meinem Vater mitgegangen. Mein Vater hat diese Arbeitsgruppe lange als Vorstand oder verantwortlich geleitet und auch die Jugendgruppe mit initiiert. Da kam der Rudi Bethgert dann auch daher und dazu. Und insofern, da bin ich immer mitgegangen. Und dann waren damals natürlich fürs Radio, junge Leute waren gefragt, wen können wir denn schicken? Und dann waren damals halt ein paar Leute, unter anderem der Joachim Hohner, der hier auch schon recht oft jetzt in der Wissensstrahlung war, 2-3 andere noch dabei und da bin ich damals mitgegangen. So war ich dann, ich denke, es war 1996 im ersten Jahr, in der Söflingerstraße in einer Plattform, die wir übrigens vor 5 Jahren zum 20-jährigen Jubiläum ausgestrahlt haben, in dieser Phase als Wiederholung. Da lief eine Plattform von 1996, die ich auf Kassette hatte, die wir digitalisiert haben, die lief damals nochmal. Die gibt es also noch. Also die ist eine Plattform aus dem Jahr 96, wo ich dann auf der anderen Seite quasi des Studios saß und mit 4 anderen was erzählt hatte. Und eine Moderatorin, ich habe damals Sabine gefragt, die wusste, wer das ist, weil die Moderatorin von damals hat in dieser Sendung den Namen gar nicht gesagt und die Stimme kenne ich auch nicht und ich weiß nicht, also ist auch schon lange nicht mehr aktiv. Die Sabine wusste dann, wer das ist. Wie gesagt, das war meine erste persönliche Begegnung in der Söflingerstraße noch mit Radio Free FM. Ja, und in der Zwischenzeit, zwischen 96 und 2007, das sind 11 Jahre dazwischen, kannte ich zwar den Sender, aber habe ich da nie wirklich reingehört. Dieser persönliche Connect, der dann später entstanden ist, dass man halt reinhört, auch wenn man die Leute natürlich alle kennt. Und das hat sich erst dann in der Zeit, wo ich dann aktiv war, so alles ergeben. In der Zeit davor habe ich halt überwiegend öffentlich-rechtlichen Radio, ich sage mal SWR 3 im Wesentlichen gehört.
Ja. Schon, das finde ich auch immer so interessant, wie man hat immer, habe ich jetzt schon bei ganz vielen Gesprächen, die ich schon mit anderen geführt habe, es immer zurückzuführen, ich kannte den Sender aber, weil ich war schon mal da.
Ja, ja.
Das ist so extrem oft der Fall, dass die Leute schon mal entweder mal interviewt wurden oder mal mittags aufgelegt haben, mal für eine Stunde und daraus hin dann im Hinterkopf das mal war und irgendwann wird es reaktiviert und dann ist man auf einmal festes Mitglied.
Genau.
Ich denke mal, worüber wir auch sprechen müssen bei dir, natürlich auch die Arbeit im Programmrat. Also ich kann mich, glaube ich, an keinen, doch vielleicht, gut, Joachim, der ist auch schon seitdem ich da bin. Also ich gehe jetzt auch in mein 5. Jahr hier. Mhm. Aber sonst ist doch das Team durchgewechselt, oder? Wie lange machst du
das? Naja, also ich bin seit 2011 da, interessanterweise, und ja, ich weiß nicht, was wir überhaupt jetzt erwähnen sollen, aber es ist so, dass im Jahr 2010 der Mike Frey sich entschlossen hat, eine berufliche Weiterbildung zu machen und es war absehbar, dass er aufhören möchte. Und so wurde dann geschaut, es wurden 3-4 Leute angesprochen. Damals war mein Kollege aus der Wissensstrahlung, der Jochen Ruckgaber, der war im G7 und der Jochen hatte wohl die Idee, der kannte mich ja sehr gut, hat das dann vorgeschlagen und die anderen waren, unter anderem Sabine war dabei und es war Joachim dabei, haben das wohl gut gefunden. Ich wurde also eingeladen, es waren noch zwei, drei andere auch dabei, die aber dann abgesagt haben. Namen nenne ich jetzt vielleicht mal nicht, aber es sind alles noch Moderatoren, die wir heute auch da haben. Und ich fand es dann gut und wie es halt so irgendwie auch meine Art ist, wenn ich dann mal irgendwo bin und es mir zusagt, sage ich nicht nein. Dann war ich schon vor der Wahl, ich glaube, die war dann 2011, muss das gewesen sein, die erste Wahl, ein paar Mal dabei, also quasi als Lernender oder so, da war der Mike dann auch noch mit dabei und dann mit der Wahl 2011, müsste man es nachrechnen, auf jeden Fall mit der nächsten Wahl wurde ich dann auf die Liste genommen und dann ab da war ich dann auch im Programmrat und von denjenigen, die damals aktiv waren, ist eigentlich nur noch Joachim und meine Wenigkeit übrig, das heißt, wir sind die Dienstältesten, der Joachim ist natürlich nochmal, ich glaube, der ist schon seit 2003 oder 2004, der ist natürlich das Urgestein im Programmrat, der kennt noch mehr, aber sonst hat das Sigmal durchgewechselt und wie gesagt, wir sind die 2 Einzigen, die dann seit dieser Zeit da sind. Ansonsten hatten wir fast jährlich irgendwo Wechsel, dass jemand weggegangen ist. Wir haben schon relativ viel verschiedene Zeiten erlebt. Die erste Epoche, muss ich auch sagen, war zumindest einer dabei, der immer ein bisschen für Dissonanz gesorgt hat. Dieses erste, zweite Jahr war schwierig. Spätere Jahre, dann wo wir einen größeren Wechsel eigentlich gehabt haben und auch ein paar jüngere Leute nachbekommen haben. Es war dann unser Ziel, einfach auch jüngere Leute mit dem Programmrat zu bekommen, ein bisschen auch zu schauen, dass Jungs und Mädels, also nicht, wir waren nur eher vor so einem Herrenverein und eine Frau, natürlich Sabine, aber wir versucht haben, das auch ein bisschen anders aufzustellen, dass es nicht ein Altherren- oder Seniorenclub ist. Ab da hat es sich ein bisschen geändert. Da haben wir dann auch einfach so Menschen wie Zoe, sage ich mal, dabei gehabt, Zoe Fleckenstein, die ich sehr, sehr schätze, die einfach eine sehr ausgleichende, ruhige, liebe Art hatte. Das hat einfach ein bisschen auch einen anderen Stil in den Programmrat gebracht. Heute ist Jenny dabei oder Nadine. Und ich finde, das wirkt sich da sehr positiv aus, dass auch einfach Frauen dabei sind, oder mehr, jüngere Frauen dabei sind und auch die Jungs, die wir, so wie es sich ergeben hat, super miteinander eigentlich alle harmonieren, sodass diese Phase, die ich am Anfang noch erlebt habe, wo es den einen oder anderen Knatsch mal gab, wo man ein paar, ich soll mal sagen, unschöne Situationen auch hatten, das haben wir nicht mehr. Das heißt, ich bin der Meinung, dass wir in den letzten Jahren, was die Programmratsarbeit angeht, zum einen sehr effizient oder effizienter geworden sind und harmonischer und wir ein ausgesprochen gutes Team, einen ausgesprochen guten, verlässlichen Teamgeist haben. Absolut.
Da würde ich sagen, wir setzen mal kurz ab. Bring noch mal ein Stückchen Kaffee und dann steigen wir wieder ein.
Ich bin Teetrinker. Machen wir, ja klar.
25 Jahre Free FM. Länger on air als Berblinger.
Zur Gründung waren sich nicht wenige Kritiker sicher. Ein voll ehrenamtlicher Radiosender hält sich keine 3 Jahre on air. Jetzt wird Radio Free FM 25. Und damit das so bleibt, benötigen wir eure Unterstützung. Wir müssen auf DAB Plus, bevor UKW abgeschaltet wird. Derzeit sieht uns die Politik dort mal wieder nicht. Sie wollen uns auf ein Internetabstellgleis schieben. Oder noch besser, freies Radio wird mit der UKW-Abschaltung auch gleich stillgelegt. Die Jugend streamt schließlich nur noch. 1995 war man auch mal der Meinung, die Jugend schaut nur noch MTV und Viva. Wie seht ihr das? Hören wir uns auch noch in 25 Jahren? Werdet Fördermitglied, denn wir bleiben weiterhin
länger on air als Bärbling Air.
Free FM. Willkommen zurück und jetzt kann ich endlich mal was machen, was du auch immer mit deinen Gästen machst. Jetzt darfst du mal kurz anmoderieren.
Wunderbar. Ja, was soll ich denn sagen? Wir hören einen Podcast zum 25-jährigen Jubiläum hier von Radio Free FM heute Nachmittag. Üblicherweise heißt es Moderation Michael Trost, heute heißt es mal Moderation Dominik Köstler und Studiogast ist heute Michael Trost.
Ein Traum. Wir haben ja gerade vor dem Jingle, der letzte Break, ging es ja auch um den Programmrat.
Ja.
Jetzt, das habe ich mir jetzt schon öfters anhören müssen, dass immer, wenn ich von FreeFM erzähle, ich immer davon ausgehe, dass die Leute ja schon alles wissen. Für alle, die da draußen, die das jetzt ein bisschen vielleicht noch neugierig sind, Programmrat, was ist denn das? Was macht man denn da?
Ja, eigentlich? Also so, in allen Radiosendern gibt es ja irgendwo Programmverantwortliche, die Richtlinien für ein Programm aufstellen, die einfach programmverantwortlich sind. Guck mal, zu den öffentlich-rechtlichen oder zu den kommerziellen Sendern gibt es immer einen, wo dran steht Programmchef. Und das ist bei uns in dem Ehrenamtsradio eben gesplittet. Man hat irgendwann mal überlegt, dass man es auf 7 Köpfe oder 7 Personen aufteilt. Daher sind im Programmrat 7 Leute. Wie schon gesagt hat, man versucht natürlich möglichst Leute aus verschiedenen Altersgruppen, aber auch Jungs und Mädels und natürlich auch aus den Bereichen Musik und Wort zu finden. Wir haben ja irgendwo eine Differenzierung im Programm zwischen Wortbeiträgen, Wortsendungen und Musiksendungen. Und natürlich, eine Musiksendung hat andere, wie soll ich mal sagen, Anforderungen, auch in Bezug nachher auf die Beurteilung. Wenn wir eine neue Sendung ins Programm nehmen sollen, brauchst du also jemanden, der eine Urteilsfähigkeit in Bezug auf Musik hat. Und bei Wortsendungen schaut es so aus, dass du halt vielleicht auch jemanden dazu nimmst, der sich mit Wort oder mit solchen Beiträgen auskennt. Insofern ist das einfach eine gute Mischung. Das heißt, der Programmrat ist auf breite Beine oder wie soll man sagen, auf mehrere Beine eben breit aufgestellt, um alle Erfordernisse, die irgendwo in einem solchen Radioprogramm da sind, dann auch abzudecken. Und insofern, der Programmrat ist, wie ich schon sagte, programmverantwortlich. Das heißt, zum einen, dass die Leute, die im Programmrat sind, natürlich das Radio extrem gut kennen müssen. Die müssen den Programmplan im Kopf haben, die müssen ihn auch machen. Die müssen im Prinzip gucken, wenn der Programmrat entsteht, dass jetzt, sagen wir mal, die Abfolge des Programms durchgängig ist, stimmig ist. Dass jetzt nicht vielleicht eine Klassik-Sendung und dann Heavy Metal und dann wieder Klassik im Extremfall kommt, sondern dass unsere Sabine sagt immer, Durchhörbarkeit da ist. Also im Prinzip, das ist ein bisschen eine Clusterung, würde ich vielleicht mal sagen, gibt, dass der eine Abend vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung oder der andere mehr in die Richtung geht. Dass es auf jeden Fall eine Kombination ist, die erträglich ist, die nicht so ist, dass eine extreme Hörerschaft von der einen Stunde zur nächsten Hörerstunde schockiert, dass man den Sender ausschaltet, weil es völlig unverträglich ist, sondern halt vielleicht die dann auch noch die nächste Sendung ganz gut findet und dranbleiben kann. Also das ist im Prinzip einfach ein bisschen ein homogenes, zueinander passendes Programm auf die Beine kommt, wo man jetzt aber zum Beispiel auch nicht nur harte Fakten stundenlang präsentiert, wie jetzt zum Beispiel eine Wissensstrahlung, wo du nach 5 Stunden die Ohren irgendwie einfach oder den Kopf einfach voll hast von Informationen, wo du halt schon auch wieder entspannen musst. Dann musst du danach einfach wieder in eine hörbare Musik kommen, dass du wieder ausschnaufen kannst. Also insofern ist der Programmrat befasst, diese Aspekte zu prüfen oder zu schauen. Das heißt, wenn wir einen bestimmten eine Anzahl von Sendungen haben, wenn welche neu zu vergeben sind, ist das für uns ein Aspekt, der zu prüfen ist, wo passt es am besten rein? Natürlich immer die Frage, ist es eine 2-wöchig gesendete Sendung, ist es eine 4-wöchig gesendete oder eine wöchentlich gesendete Sendung, ist die 2 Stunden lang, ist die 1 Stunde lang oder gar länger? Dann muss das im Kontext mit dem von mir eben erklärten Sachverhalt Musik, Wort, Stilrichtung, eben alles zusammen bewertet werden und dann versucht werden, das in einen programmlichen Kontext zu bringen, so dass es optimal für die Hörerschaft und fürs Radio ist. Und das ist jetzt ein Schwerpunkt der Tätigkeit. Dazu kommt natürlich, dass wir auch ins Programm, wir haben zum Beispiel mit dem Joachim jemanden, der ganz, ganz viel Radio hört. Eigentlich entgeht ihm nichts, sage ich mal. Wenn er es nicht live hört, dann schneidet er das mit und hört es dann auch gerne nach. Also das ist Mr. Radio sozusagen himself. Und wenn jetzt irgendwo eine Panne passiert, ich meine, kann man ja auch sagen, wir hatten auch schon mal Pannen, dass jemand technisch was nicht hingekriegt hat oder mal versehentlich, auch, das kann man glaube ich erzählen, durch einen kleinen Bug irgendwo Fehler mal Werbung über den Sender ging oder dass jemand, wir sind ja werbefreies Radio, also nicht Werbung gesendet hat, sondern dass einfach jemand zu oft einen Firmen- oder irgendeinen Sponsorennamen nennt. Oder wir hatten mal Moderatoren, die gefragt haben, ich glaube, es war in einer Plattform, möchtest du deine Sponsoren mal nennen? Und dann fing die an, und dann natürlich der Programmrat hinten runtergefallen, weil klar ist, dass das nicht zulässig ist. Und sollte sowas sein, muss man natürlich dann mit der entsprechenden Redaktion oder dem betreffenden Moderator Kontakt aufnehmen, lädt den ein, sagen, hör mal, da ist dir was unterlaufen. Hast du A, wirklich die Schulung gemacht in Bezug auf Recht beim Friedrich Hoog? Oder hast du das gerade vergessen vor lauter Begeisterung, weil der Gast so toll war? Oder was ist los? Oder gerade, wir hatten im letzten Jahr mal, ich sag mal, Sendung Grünen Welle, einen Wechsel, wo eben ganz viele junge Leute auf einen Schlag hatten, die natürlich noch nicht alle, weil alle neu waren, die Technik so im Griff hatten und dann kamen die zur ersten Live-Sendung und dann haben die einfach die mit den Knöpfen noch nicht so, hat noch nicht so funktioniert und dann sind die halt nicht um 17 Uhr auf Sendung gegangen, sondern um 17.10 Uhr und zwischendrin waren sie mal kurz da und dann nicht und dann nach dem Motto, hört man uns nicht, oh, ich weiß nicht, irgendwas klappt hier nicht und das ging schön on air, das war natürlich nicht gewünscht, aber kann einfach mal passieren und in so einem Fall haben wir gesagt, Leute, geht doch einfach dann nochmal auf die Technik oder wo klemmt es, wo seid ihr euch unsicher? Wir vermitteln euch nochmal irgendwie eine Technik-Nachschulung, so dass ihr beim nächsten Mal auch euch sicher fühlen könnt. Also da ist der Programmrat, wenn solche Auffälligkeiten sind, natürlich auch gefordert, ich sage mal in gewisser Weise zu unterstützen, nachzusteuern. Der Programmrat sieht sich nicht als die böse Instanz, die jetzt mit dem Zeigefinger kommt, du hast hier was falsch gemacht, sondern der Programmrat ist immer Ansprechpartner im Sinne von, wie können wir dich unterstützen, wo fehlt's? Was können wir noch tun? Wo hast du vielleicht noch Fragen, um zu schauen, dass das einfach beim nächsten Mal dann besser geht? Also im Sinne lösungsorientierter Programmrat ist nicht, wie soll ich mal sagen, eine Schimpfinstanz, die jetzt irgendwo drauf aus ist, irgendwo böses Blut oder irgendwie zu machen oder einfach Dissonanzen zu erzeugen, sondern im Gegenteil zu versuchen, zu schauen, dass das läuft und den Leuten zu helfen. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn jemand irgendwann Anliegen hat, darf man gerne zu uns kommen und auch, wenn manchmal kolportiert wird, der böse Programmrat, das ist immer so ein Schatz aus irgendeinen alten Tagen, der ist nicht böse, sondern der ist sehr hilfsbereit und bei uns gibt es keine bösen Wörter und gar nichts und wer kommt, wird dann und merkt auch sehr schnell, dass man bei uns sich locker und gut unterhalten kann und dass einfach bei uns immer wir ein offenes Ohr haben für Anliegen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, du oder ihr, wir können oder ich kann mit der Sendung jetzt nicht mehr jede Woche das tun, sondern ich muss auf 2- oder 4-wöchigen Rhythmus zurück, dann findet man da eine Lösung. Also man kann mit uns reden und wie gesagt, der Programmrat ist also keine böse Instanz, die da als, Überwachungsorgan alles hört und alles sieht und dann schimpft. Nein, das ist nicht so, sondern wir versuchen einfach zu unterstützen. Wir versuchen im Sinne des Gesamten einfach ein Optimum fürs Programm zu finden und dafür auch die Leute eben denen alle Möglichkeiten, was Training angeht, was Informationen angeht, zu bieten. Und im Übrigen, was wir auch tun oder was ich persönlich recht häufig mache, ist, dass wenn jemand neu kommt, dass ich sage, du kannst zum Beispiel gerne mal auch mit bei mir in die Sendung reinsitzen in die Wissensstrahlung Sonntagnachmittag und so war das öfteren auch schon mal bei mir dann jemand mit dabei, der einfach mal so quasi, ich schreibe dann, wenn ich in das Programm das reinschaue, meist Assistenz oder Assistenz dazu, der einfach mal mitgeschnuppert oder mal mitgemacht hat und auch schon mal ein paar Regler bedienen darf oder mal eine Ansage machen darf, um einfach jemand ein bisschen dahin zu führen, einfach jemand, Nadine zum Beispiel war genau so ein Sachstand, als sie 2019 anfing, haben wir sie auch erst, in der Wissensstrahlung zweimal, dann in der Plattform, jetzt war in Lokaltermin dabei gehabt, damit sie einfach diese Sicherheit bekommen hat und ich glaube, das hat sich gut bewährt. Und also das ist ein Punkt, den ich dann auch als Mitglied des Programmrats sehr gerne oder sehr oft anbiete.
So, jetzt habe ich, glaube ich, bestimmt schon 5 Rückfragen.
Gerne.
Ich glaube, mit der ersten gehe ich rein. Ich denke mal, G7, das ist so die Sache, dieses Mittelmaß, diese Ausgewogenheit an Qualitätssicherung, würde ich es jetzt vielleicht einfach mal nennen.
Ja.
Und der trotzdem auch dieses Menschliche, das finde ich ja immer das Schöne, weshalb es auch mich bei FreeFM einfach wahrscheinlich auf ewig halten wird. Dieser Charme, dass man halt, dass halt eben auch mal was schief gehen darf. Ja. Das finde ich, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz aus und dass du halt vor allem auch nach 7 Seminaren halt dann sagen kannst, hey, ich gehe regelmäßig auf Sendung. Mhm. Also das bietet dir halt einfach niemand anderes.
Der Zugang, wie es immer heißt, der ist ja auf den Zugang oder einfach der, ist ja, wenn man jetzt Workshops, wenn man neue Leute haben, Sabine sagt immer, niederschwelliger Zugang, weil die Workshops mit den 5, damals zu meiner Zeit waren es 4 Anfangsworkshops mit den 1,5 Stunden, die sind relativ schnell absolviert. Das heißt, jemand, der wirklich engagiert ist und Radio machen möchte, findet sehr schnell die Möglichkeit, on air zu kommen. Umgekehrt auch zum Beispiel Praktis, weißt du auch und besser als ich noch, dürfen manchmal gleich am ersten Tag, die sie da sind, schon mal kurz on air. Das findest du bei keinem anderen Radio. Das heißt, FreeFM ist eben definitiv ein Ehrenamtsradio, ein Mitmachradio. Und wenn du an der Stelle dich für was interessierst und engagierst, dann bist du auch sehr schnell on air und hast sehr schnell Möglichkeiten. Wir wissen andere Fälle von Kollegen, die heute nicht mehr da sind, die hier bei anderen lokalen Ulmer Radios tätig sind, die hier quasi den ganzen Tag on air waren und beim anderen Sender einen kleinen Beitrag einmal so vor irgend produzieren durften und dann erst ganz langsam jetzt mal auch vielleicht live on air gehen dürfen, da ist das völlig anders. Also da ist der Unterschied zu einem so einem Werberadio oder Kommerzradio ganz anders. Also da würdest du nie die Chance haben, irgendeine Nähe bloß vom Mikro zu kommen, geschweige überhaupt in den Sender reinzukommen. Das ist bei uns, bei unserem Radio ganz anders. Das ist bei freien Radios eben anders. Und das macht aber auch, weil das dann nicht so, sagen wir so, professional durchgestylt und betriebswirtschaftlich vielleicht optimiert im Sinne von wenig live, wenig Tiefe, sondern mehr seicht an der Oberfläche.
Einfach nur schön an der Oberfläche kratzen.
Genau, ist ja betriebswirtschaftlich optimiert, ja. Kosten nutzen und viel Werbung. Nein, bei uns ist einfach dieses persönliche Engagement, was dann auch über die Leute auf den Sender rübergeht, was dann vielleicht manchmal nicht 100% professional ist, aber was authentisch fallen wird.
Ja.
Ja, das macht, glaube ich, FreeFM aus, dass du weißt, wer da was bei FreeFM erzählt, der erzählt auch nicht irgendwas, weil er es muss und die Leute unterhalten muss, sondern weil es irgendwo vom Herz sozusagen kommt, weil das einfach
das halt
von innen
raus
kommt und was authentisch ist. Und wenn jemand 2 Stunden oder 3 Stunden, manche machen 4 Stunden Radio, sagen wir nur Country, und jeder weiß, was gemeint ist, dann gibt es eben Menschen, denen es einfach denen das alles bedeutet. Ja? Unserem Friedrich, ich sag's mal, weil ich glaube, das ist auch ein Baustein bei FreeFM, der einfach dazugehört, seinen Country-Sendungen Sonntagnacht, die dann ewig oder 3 Stunden geht. Das sind einfach Menschen, die leben dafür. Ja? Bei denen ist das nicht eine lästige Pflicht oder Beruf, sondern die leben ihre ganze Freizeit dafür und bringen diesen Enthusiasmus, dieses Gefühl und auch diese Kompetenz, die sie natürlich auf dem Gebiet haben, 100% bei FreeFM rüber. Und das macht eben FreeFM aus. Und das ist eben hier, würde ich sagen, in unserem Gebiet einzigartig. Das macht FreeFM eben einzigartig.
Und ich denke mal, um dann nochmal zurück, ich bin ja noch am Nachhaken vom Programmrat.
Ja.
Ich denke mal auch, was man ja auch schon gehört hat, ich glaube, wenn jemand aktiv gerne Radio hört und sich auch mit aktuellen Themen befasst und so ein minimales organisatorisches Talent hat, ist der eigentlich perfekt in diesem Gremium ja auch aufgehoben.
Ja, also sagen wir, im Gremium ist wichtig, dass wir vor allem Leute haben, die am Ball bleiben, zuverlässig sind. Also es gibt manchmal natürlich auch Menschen, die eine Zeit lang glauben, jetzt das Richtige für sie gefunden zu haben, aber dann auch wieder aufhören, weil es zeitlich nicht geht oder weil es der Kuckuck, weil irgendwas Engagement nachlässt. Wichtig ist halt, dass wir jemanden haben, der schon bereit ist, das über eine gewisse Zeit zu machen und dann einfach zuverlässig da ist und zuverlässig dann auch einfach sich um Dinge kümmert. Das ist ganz wichtig. Also im Prinzip ist es für alle offen, die sich engagieren wollen. Wir müssen aber natürlich ein bisschen gucken, dass das menschlich auch miteinander passt, dass jetzt nicht 2 der Prinz sind, die sich gar nicht schmecken oder gar nicht mögen. Gibt selten im Radio, aber auch sowas kommt natürlich mal vor. Ich hatte vorher erwähnt, in Anfangstagen, da gab es halt sowas, wo ein paar Leute ein bisschen auf Krawall oder gegeneinander waren. Und da hat es dann halt einfach nicht gepasst. Und sowas muss man natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber ansonsten freuen wir uns natürlich immer über engagierte Leute. Wie gesagt, wichtig ist halt, dass das Engagement, dass das einfach von Dauer ist, dass es nachhaltig ist, wie man heute mal auf Neudeutsch, glaube ich, sagt.
Stimmt.
Dass es dann auch andauert und nicht so ist, was man halt in einer gewissen Zwischenphase auch mal hatten, dass der G7 effektiv Joachim und meine Wenigkeit G2 waren. Und die anderen aus irgendwelchen Gründen halt nicht konnten, nicht da waren oder weißt du, Kuckuck irgendwas waren oder G3 machen wir uns dann, lass uns mal G3 sagen. Das war dann für uns blöd und wie gesagt, so, ja, mit der Zusammenfindung der Crew, die wir jetzt haben, hat sich das sehr positiv verändert. Das heißt, da haben wir eigentlich eine Anwesenheit immer von, ich würde mal sagen, 5/7 oder manchmal 6/7 oder manchmal gegen Ende des G7 auch sogar 7/7. Und das ist natürlich sehr gut. Und natürlich ist auch wichtig, muss man auch sagen, der G7 ist insofern ein verschwiegener Haufen, als dass wenn G7 mit jemandem irgendwas bespricht, die Sachen, das kann ja auch mal in Persönliches gehen, hat jemand keine Zeit oder aus diesen Gründen oder muss er sein Engagement zurückschrauben, das hängen wir nicht an die große Glocke, sondern das bleibt dann halt im G7. Ja, also wenn jetzt irgendjemand aus irgendwelchen Gründen einfach mit familiär zum Beispiel Schwierigkeiten hat und muss deshalb sein Engagement zurückschrauben und so weiter, dann steht das auch nicht unbedingt im Protokoll und dann wird das auch vom G7 nicht irgendwo hingetragen, das bleibt unter uns. Das heißt, was im G7 dann gesprochen wird, ist dann quasi vertraulich, also wir erzählen das nicht rum und das ist auch wichtig, dass da sich natürlich alle halten und die wir heute im G7 sind, die machen das auch alle. Die sind alle vertrauenswürdig. Ja.
Ich denke auch, dass das ja auch ein riesen Grundstein ja auch ist für das Ganze. Vielleicht noch so hinten raus, gerade noch zum Ende des Podcasts. Wenn man so viel On-Air-Stunden wie du jetzt ja auch hast,
ja.
Dann gibt es ja immer mal wieder Geschichten, die mal extrem spannend sind, extrem witzig, extrem schön. Ich will von dir vielleicht mal wissen, so die größte Panne, die dir passiert ist.
Witziges Ereignis, das mir spontan in der Wissensstrahlung einfällt. Lara Reit, ich darf das glaube ich sagen, damals Praktikantin bei meiner Firma, war eines Sonntags mit dabei, das war der Wahlsonntag. Und so im Abschluss der Sendung sage ich, Lara, was müssen wir denn heute noch tun? Ich habe erwartet, sie sagt, wählen gehen. Was sagt Lara? Zähne putzen. Das war nicht so lustig. Und die Panne ist es nicht, aber das ist mir in Erinnerung geblieben. Und das habe ich das öfter schon unter Pleiten, Pech und Panning gespielt, weil das einfach so lustig war. Und was auch mal passiert ist, irgendwann an 2010, ein ganz witziger Vorfall, den wir auch schon das ein oder andere Mal gespielt haben, irgendwer, ich glaube, es war der Peter Forscher, mitten in der Sendung Wissensstrahler, betätigte irgendeinen Schingel, in dem Hühner gegackert haben. Der konnte das nicht mehr stoppen. Und wir hatten ein Thema, Gast und Moderator sprechen auf einmal, gack, gack, gack. Du kennst diesen Schingel wahrscheinlich, die Hühner. Das war so lustig, wie die Hühner da reingegackert haben. Haben alle auch gelacht. Und anderes, was natürlich eigentlich alle 2 Jahre oder manchmal jährlich passiert ist, immer haben wir das Pech, die Wissensstrahlung erwischt zu haben, wenn genau der Faschingsumzug ist. Und da draußen, und wir derweil Wissensstrahlung. Und dann haben wir wiederholt schon gesagt, Leute, wir übertragen nicht den Fasching. Das ist immer noch die Wissensstrahlung, bleibt dran. Aber wir haben immer das Problem, dann gegen den Fasching anzukämpfen. Das ist so ein bisschen, ja. Und sonst, wenn du Highlights oder so fragst, ein Highlight, was ich gerne erwähnen würde, ist, dass wir beim Jubiläum zum Beispiel 2015 beim Donaufest übertragen haben, auch mal aus dem Zelt. Donauzelt, das war für mich auch ein gewisses Highlight, als damals der Donauläufer, der Bernd Hummel, bei mir live in der Plattform zu Gast war. Und da saß dann das Zelt, da waren, ich weiß nicht, 80, 90 Leute drin gesessen und wir haben das live übertragen aus dem Zelt. Rainer Markus Walter hat es damals organisiert, war mit verantwortlich. Das war auch toll, weil da waren echt mal 90 Leute in der Plattform live gesessen und geklatscht von unseren Technikern, der Klaus war mit und viele vom Radio waren mit, natürlich der Chris war mit dabei, der Paolo war mit dabei, saßen alle dort und ja, wir haben Live-Plattformen gemacht. Das ist mir als ein Highlight in Erinnerung, war ein wunderschöner 2000, das war vor dem Jubiläum, das stimmt ja, 2014 war, das fällt mir gerade ein, 9. Juli 2014, jetzt habe ich es wieder, das war vor dem Jubiläum, da habe ich mich jetzt geirrt, das war ein Jahr vorher beim Donaufest. Das war aber auch ein schönes Highlight auf jeden Fall, eine Plattform.
Jetzt muss man ja auch noch, da muss man ja eigentlich noch dazu zu sprechen kommen. Also Wissensstrahlung klingt ja am Anfang immer erstmal nur so, nach Wissenschaftsthemen, aber da bist du ja auch extrem breit aufgestellt.
Ja, ja.
Man kann es ja nicht nur festlegen auf ein Thema.
Am Anfang war das mal so im Sinne von, da gab es ja im ZDF die North-Hoff-Show oder sowas in der Richtung, aber wir sind keine Wissenschaftsexperten. Wir haben ein gewisses Basiswissen. Am Anfang hat man natürlich viel in Richtung Astronomie gedacht, weil der Connect über die Astronomie zustande kam. Aber das hat sich schnell in eine gewisse Breite auch verändert, sodass wir alles, wir sagen heute, was wissenswert ist. Wir sind keine streng gesehen wissenschaftliche Sendung, das können wir nicht leisten. Wir sind keine Wissenschaftsprofis. Wenn wir uns mit denen messen wollten, dann wären wir sehr schnell platt. Ich habe Ranga Yogeshwar einmal interviewt, auch ein Highlight. Das ist ein echter Wissenschaftsjournalist mit profundem, tiefem Wissen auf fast allen Gebieten. Mit so jemandem können wir uns nicht messen. Ich weiß von bestimmten Themen ein bisschen was, aber nicht in der Tiefe. Also das maßen wir uns nicht an. Darum sagen wir oder ich, wir schauen, dass wir Interessantes, Wissenswertes bringen. Also es ist eine wissensvermittelnde Sendung, die aber jetzt nicht den Anspruch hat, manchmal vielleicht ja, wir hatten was immer ultrakalte Quantengase mit Professor Hecker, den Schlag von der Uni mal. Das war wirklich anspruchsvoll, das habe ich nicht verstanden. Aber das war schon sehr wissenschaftlich, ja klar, aber sonst ist es einfach Wissensvermittlung.
Ja, deine große Passion ist ja nämlich der Motorsport.
Ja, das stimmt, ja, genau. Ich habe einen guten Connect, du sprichst es an, zu Mauro Engel, den ich persönlich kenne. Es hat ein bisschen was zu tun, seine Frau ist Ulmerin und kommt aus meiner Nachbarschaft. Und da ist ein bisschen der Grund dafür. Ich kenne den Mauro daher persönlich sehr gut. Ich habe mich schon immer für Motorsport interessiert, von Anfang an, Formel 1. Es gab eine Zeit, da waren schon vor Michael Schumann, Niki Lauda ist damals noch Formel 1 gefahren und hat mich immer fasziniert. Und dann gab es andere Namen wie Nelson Piquet oder Gilles Villeneuve, die mich immer fasziniert haben, tolle Fahrer waren. Ich habe auch mal im Jahr 83 Manfred Winkelhock, der 1985 leider verstorben ist, persönlich kennengelernt in Ulm. Ich habe Karl Wendlinger mal getroffen, der auch Formel 1-Pilot dieser Zeit. Und wie gesagt, ich kenne Mauro Engel, der DTM gefahren ist, für Silber, sage ich mal, Stuttgart, der auf der Venturi in der Formel E gefahren ist. Also da redet man von jemandem, der schon auf Weltniveau ist, der zweimal GT, also im GT-Bereich, Langstrecke zweimal Weltcupsieger in Macau war, das ist also quasi der Weltmeister im GT3. Und es ist halt super interessant, weil ich natürlich, muss dazu auch sagen, Mauro ist engster Freund von Nico Rosberg, eben ein Formel-1-Weltmeister, war mit ihm zusammen in der Schule, haben zusammen beide am Kart zusammen, also der eine Vater hat es ihm gekauft, der Vater Rosberg hat einen Sohn das gekauft, der Vater Engel hat dem Mauro ein Kart gekauft und die haben zusammen die Motorsportkarriere auch begonnen. Und übrigens, Nico Rosberg ist auch Trauzeuge von Mauro Engel. Also wir reden, wenn ich mit dem Mauro rede, über Weltniveau Motorsport. Ich habe mit ihm über Michael Schumacher gesprochen, über Lewis Hamilton. Das sind natürlich alles Leute, die er mehr als bestens kennt. Nico Rosberg ist einer seiner engsten Freunde. Und wenn du Motorsport interessiert bist und du hier dann einfach mit jemandem sprechen kannst, der den Michael Schumacher persönlich kennt und die Familie kennen sich sehr gut, dann ist es natürlich faszinierend. Und ja, Mauro ist auch ein ganz, ganz persönlich ganz toller Typ, muss man wirklich sagen, mit dem man wunderbar auch Sendungen machen kann, der so verlässlich ist und charakterlich einfach so großartiger, klasse Typ ist, Mensch ist. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn, also wie gesagt, gut kenne und hier auch schon im Radio, dass er auch schon zu Gast war. Und übrigens kann ich auch sagen, wäre jetzt nicht Corona gewesen, wäre er vielleicht nochmal da gewesen. Er würde auf jeden Fall auch gerne, wenn er wieder nach Ulm kommt, vorbeigucken bei uns. Auf jeden Fall von mich so auch mit einem Highlight, ja.
Jetzt sind wir, glaube ich, in der richtigen, schon über das Gesicht grinsenden Grundstimmung, ja. Um jetzt langsam Richtung Zähneputzen zu gehen.
Ja.
Deshalb als letztes würde ich noch sehr gerne wissen, bevor dieser Podcast dann auch schon wieder sein Ende gefunden hat, was für dich damals der Beweggrund war, bei FreeFM mitzumachen und das Ganze jetzt, ich sag's jetzt mal aus 25-jähriger FreeFM-Sicht und bei dir aus 13-jähriger Sicht, was da immer noch die Motivation dahinter ist.
Zum einen natürlich, persönlich macht mir viel Spaß, Leute zu treffen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, immer Wissen zu bekommen oder jetzt Menschen zu treffen. Ich habe vorher zum Beispiel auch Ranga Yogeshwar, der eine ganz tolle Persönlichkeit ist, auch angesprochen. Das hätte ich ohne den Rundfunk nie geschafft. Ich kenne hier in Ulm mittlerweile auch aus der Tätigkeit so viele Menschen, ob das die Museumsleute sind, ob das ziemlich viele Stadträte sind, ob das die zwei Oberbürgermeister, Gunter Zisch oder Ivo Gönner ist. Zisch war noch nicht in der Sendung, ich habe ihn trotzdem interviewt am IT-Kongress. So viele Menschen darüber kennengelernt und auch eine Vorstellung. Ich weiß, dass das nicht nur, was weiß ich, irgendwie abstrakte Größen sind, die da oben, sondern man kennt die Menschen. Ich weiß, wie der eine oder andere denkt, tickt und wie der seine Entscheidung trifft und sehe, dass eben viele Menschen doch auch ihr Engagement, zum Beispiel politisches Engagement, einfach aus einem inneren Antrieb machen und das sehr, sehr grundsolid und ehrlich meinen. Das heißt, man kriegt einen ganz anderen Einblick, ein anderes Gespür und das fasziniert mich und deswegen mache ich das auch sehr gerne. Also du kriegst immer wieder neue Themen, neue Gäste und das ist einfach mega spannend und das macht mir einfach Spaß. Und der Einstieg damals, muss ich vielleicht dazu sagen, mein Vater war selber technikaffin. Mein Vater hat in seiner Jugendzeit Radios gebaut. Mein Vater hat in den 1940er Jahren, ich sag's mal, bei Telefunken, die gibt es ja nicht mehr, die High Fidelity mitentwickelt. Die Stereo-Schallplatte, die dann rauskam, geht mit auf meinen Vater zurück. Das heißt, wir hatten zu Hause immer auch akustisch alles ausgestattet oder das heißt jetzt in die Wohnung nach akustischen Größen, also sowas wie Radio oder Aufnahme. Mein Vater hat zum Beispiel immer das Thema gehabt, wie reproduziere ich Klavier, mit welchem Mikro, wie stelle ich das, wie muss ich die Dämmung machen, Klavier ist schwierig aufzunehmen. Also so Sachen, die in Richtung Aufnahme und Ton gehen, waren irgendwo schon bei mir zu Hause immer präsent. Und das prägt sicherlich ein bisschen mit. Ja, und wie gesagt, mein Vater hat Rundfunkstudios ausgestattet und Akustik seinerzeit auch gemacht. Also er hat sehr, sehr viel in diese Richtung auch gemacht, wenn auch er nicht moderiert hat, aber reden konnte er auch sehr gut. Viele Vorträge gehalten und irgendwo das bisschen familiäre, glaube ich, spielt schon auch mit rein.
Man hört schon raus, bei dir ist auf jeden Fall die Leidenschaft dahinter schon auch dieses Leute kennenlernen, ins Gespräch kommen und damit auch immer im Hinterkopf diese Neugierde auf ein Thema, in dem man sich jetzt noch nicht vielleicht so gut auskennt, aber sich dann noch mit reinzuarbeiten und es nicht alleine irgendwie vor einer Enzyklopädie im Netz, sondern halt im Gespräch mit jemandem mal über eine Stunde.
Wir hatten schon eine Sendung vor 10 Jahren über Wellness, wo jemand über Steine, warme Steine, die man auf Leute drauflegt, berichtet hat. Etwas, was mir völlig fremd ist, habe ich das ein oder andere auch mal dazu gelernt. Also es sind Dinge, die du aus deiner beruflichen Sphäre oder Umgebung überhaupt nicht kennst, aber man die Leute mal trifft und dann auch mal ein Gespür oder eine Ahnung oder einen Eindruck gibt. Sicher, es gibt auch mal Gäste, die erzählen dir irgendwas, wo du denkst, da bin ich jetzt der Meinung, das ist Humbug. Wir hatten mal einen hier, der hat mit einem Muschelhorn zum Beispiel gesagt, das hat eine heilende Wirkung, wenn er in sein Muschelhorn bläst. Er war wirklich davon überzeugt. Ich glaube ihm auch, dass er das für sich persönlich annimmt und gut findet. Er hat uns dann gefragt, merkt ihr schon was? Und der Peter und ich, da hatten wir das Gefühl, wir waren persönlich nicht überzeugt. Ich will es niemandem absprechen, aber auf jeden Fall, das war für uns eine kuriose Sendung. Ja, es hat uns nicht so ganz überzeugen können. Der war lieb und nett, der Gast. Ich schätze ihn auch, aber wie gesagt, wir hatten von der Thematik da irgendwie keine Berührungspunkte, sage ich mal so.
Da wären wir auch wieder beim Thema, was Wissenswertes im Zusammenspiel mit der Wissenschaft, es muss ja auch irgendwie belegbar sein.
Ja.
Und ich glaube, eins ist belegbar, dass du auch nach 13 Jahren immer noch für Radio brennst, aber für diese Leidenschaft. Ja. Und deshalb, ich sage ganz lieben vielen Dank, Michael, dass du jetzt uns mitgenommen hast auf eine, ich nenne es jetzt mal 13-jährige Fahrt rund um FreeFM.
Dom, ich danke dir für das Interview, war mega spannend und ich hoffe, dass wir ein schönes Jubiläum haben und dann die nächsten, 25 Jahre irgendwo genau mit dem gleichen Enthusiasmus und Elan hier im Radio angehen können.
Aber wenn wir uns dann zum 50-Jährigen besprechen, dann brauche ich aber auch einen Tee.
Ja, und dann bin ich schon in Rente wahrscheinlich. Okay, bis dann.
25 Jahre Radio FreeFM.
Länger on air als Berbling Air.